Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr den Dip kaufen könnt, immer noch, denn der Dip hält an. Und mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort minus 21% Gebühren spart in den ersten 6 Monaten. Und wir sprechen heute gleich über den Markt, und zwar mit Alexandra Janssen. Sie ist CEO und Investment-Expertin von Ecofin in der Schweiz. Ihr wisst schon, Schweiz Finanzplatz, ein ganz eigener Blick, nicht nur auf Amerika, nicht nur auf Deutschland und auf die aktuelle Situation, die wir dort besprechen, Stichwort Schuldenbombe, sondern auch natürlich, was Bitcoin betrifft. Da steigt das Interesse derzeit ganz stark an, wegen der Sicherheitslage, aber auch, weil durch den ETF, durch Donald Trump, Bitcoin quasi den Stamp of Approval bekommen hat. Wir sprechen über ihre Aussichten auf Bitcoin, ihre Aussichten auf die europäische Schuldenpolitik und ob sie der Meinung ist, dass die Inflation wieder anzieht. Klammer auf, möglich ist es leider Gottes. Klammer zu. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser super brandaktuellen Folge mit einer echten Expertin vom Schweizer Finanzplatz. Herzlich willkommen, Alexandra. Alexandra Janssen, CEO der Ecofin Gruppe und Unternehmerin, Ökonomin. Servus.
Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir es wieder Zeit gefunden haben. Wir haben uns, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr das letzte Mal unterhalten. Damals über Inflation, das war das Thema Nummer eins. Jetzt haben wir mehrere Themen. Wir haben Trump, wir haben die deutsche Schuldenbombe, wir haben natürlich Bitcoin. Derzeit sind die Märkte ja ein bisschen depressiv. Was ist da los?
Ja, ich glaube, es spielt ganz vieles eine Rolle. Natürlich passiert alles vor einem relativ unsicheren Hintergrund, geopolitische Unsicherheit. Und ich glaube, ein wichtiger Player ist Trump. Und die Unsicherheit, was Trump jetzt machen wird, die ist, glaube ich, bei den Leuten relativ hoch. Es geht die Runde, ob es vielleicht doch eine Rezession geben könnte, aber es gibt auch sehr viele optimistische Töne. Also ich glaube, insgesamt eine hohe Unsicherheit, und dann gibt es halt auch starke Marktschwankungen, wenn der Markt versucht herauszufinden, wo die Preise effektiv liegen.
Hast du den Eindruck, dass das Weiße Haus unter Trump versucht, jetzt mal Wall Street zu dämpfen, da mal auf die Bremse zu steigen, ganz grundsätzlich?
Also in seiner ersten Amtszeit hat Trump ja den Finanzmarkt immer quasi als Grad für seinen Erfolg genommen. Wenn er das immer noch tut, dann wäre das eine schlechte Strategie, oder? Aber es gibt auch die Hypothese, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass er quasi extra versucht, eine Rezession nicht generieren, sondern hier zu bremsen, damit dann das Fed wieder mit tieferen Zinsen reagiert. Ich glaube eher umgekehrt, die Politik steht im Vordergrund bei Trump, und das Fed muss dann reagieren, und je nachdem, auf das reagieren halt auch die Märkte, oder? Also Trump ist ein hoher Unsicherheitsfaktor, und das reflektiert sich in den Märkten.
Aber kann es nicht sein, dass er einfach jetzt erstmal die Luft rauslässt und auch im Hinblick auf, in 2 Jahren sind dann die Midterm-Elections, bis dahin muss der Markt dann wieder stehen, weil bis jetzt haben wir gesehen? Eine Korrektur im Grunde, oder?
Ja, genau. Es ist eine Hypothese, ist möglich. Ich glaube nicht, dass das quasi der Kompass ist, nach dem sich Trump richtet, um seine Politik auszurichten. Ich glaube eher, dass da wirklich die Politik im Vordergrund steht. Und die ist halt, da gibt es manchmal ein Zickzack, und das schlägt sich auf den Märkten nieder. Aber dass er jetzt quasi versucht, die Märkte absichtlich zu schwächen, damit sie sich nachher wieder erholen, ich weiß nicht. Aber ich meine immer auch bei einem Unternehmen, wenn ein neuer CEO kommt, wird zuerst einmal versucht, alles abzuschreiben, was man abschreiben kann, dass man nachher von einem tieferen Punkt wieder aufsteigen kann, oder? Und dieses Prinzip spielt natürlich in der Politik auch.
Okay, aber das heißt, eigentlich könnte das sein, dass er wirklich jetzt, er spricht ja auch davon, oder zumindest sein Finanzminister spricht davon, dass jetzt erstmal die Main Street gestärkt wird, nicht die Wall Street, nicht, und dass man einfach jetzt das in Kauf nimmt, dass da eine Korrektur ist, damit es dann wieder steigen kann.
Ja gut, dieser Divide zwischen Main und Wall Street, das finde ich sowieso sehr schwierig, weil ich glaube, am Schluss ist der Finanzmarkt reflektiert das, was in der Realwirtschaft passiert. Nur passiert das halt in der Realwirtschaft instantan. Ich kann immer nur beobachten, was jetzt gerade passiert. Und die Märkte, die reagieren ja immer in Erwartung, also was passiert in
Ja.
Zukunft. Und das ist halt momentan einfach unsicher. Ich glaube, das war auch klar. Ich weiß nicht, ob dir die vielleicht noch kurz zur Wahl von Trump. Die Prospect Theory, das ist eine Theorie in der Ökonomie, die besagt, dass wenn es den Leuten relativ zu dem, was sie sich gewohnt sind, relativ schlecht geht, dass sie dann risikofreudig werden. Also je schlechter es den Leuten geht, desto eher sind sie bereit, ein Risiko einzugehen, auch zum Beispiel bei einer politischen Wahl, um einfach zu sagen, Hauptsache es ändert sich was, oder? Und ich glaube, diese Schwankungsbreite, die erleben wir jetzt ein wenig.
Das ist natürlich jetzt schon auch schon eine wunderbare Übergang zu Europa, weil du sagst, den Leuten jetzt schlecht. Du hast mitbekommen, was hier passiert ist. Also nicht nur Trump. Trump ist ja nicht nur ein Unsicherheitsfaktor, sage ich mal, im wirtschaftlichen Sinn an den Märkten, sondern eben auch geopolitisch. Wo fangen wir an? Ja, vielleicht.
Vielleicht nur kurz ein Unsicherheitsfaktor für wen, oder? Das ist für die USA vielleicht nicht unbedingt, aber für alle, die von den USA abhängig sind, dann schon eher, oder?
Also es unterhalten sich ja jetzt zwei Neutrale. Ne? Also die Schweiz ist noch ein bisschen neutraler als Österreich, weil Österreich ist auch in der EU, aber wir sehen das ja relativ entspannt, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so diese Hysterie bei uns, ich nehme an in der Schweiz auch nicht, die jetzt beispielsweise in Deutschland, Frankreich herrscht. Gleichzeitig natürlich dieser gewaltige Schwenk jetzt in Europa in Richtung ja, Schulden für die Rüstung. Was bedeutet das aus Sicht von jemandem, der auch Geld managt?
Also, ich meine, ich bin keine Deutschland-Spezialistin, aber ich habe schon verfolgt, was gerade momentan in Deutschland passiert. Und ich glaube, das ist so ein wenig stellvertretend für die Stimmung momentan in vielen europäischen Ländern. Und mich hat das schon schockiert, einerseits demokratiepolitisch, aber andererseits auch ökonomisch. Das Demokratiepolitische aus der Schweiz heraus betrachtet, da gibt es einen Bundestag. Der wurde neu gewählt und wir wissen, mit dem neuen Wählerwillen oder dem Wählerwillen, den wir momentan kennen, wäre dieses Paket, dieses Schuldenpaket so nie durchgekommen, oder? Und dennoch paukt man das noch im alten Bundestag quasi durch. Und klar, man muss auch im alten Bundestag noch Dinge entscheiden können, damit man nicht Stillstand hat, aber so etwas von so einer Dimension zu entscheiden, das finde ich demokratiepolitisch, ja, bedenklich. Ich finde das erstaunlich, dass man das so macht, oder auch wenn das juristisch legal sein mag. Das ist die eine Seite, aber das mag auch eine Schweizer Sicht einfach sein. Und die andere Seite ist das Ökonomische von diesem riesen Schuldenberg. Das wird zwar manchmal Sondervermögen oder Infrastrukturpaket oder was auch immer genannt. Fast alle Journalisten übernehmen das einfach, sprechen von einem Sondervermögen, von Infrastrukturausgaben, aber eigentlich ist es einfach ein Riesenschuldenberg, der da auf die Bevölkerung zukommt.
Mein Sondervermögen klingt so knuffig, ne? Sondervermögen klingt so, als hätte ich irgendwie 2000 Euro unter der Couch gefunden.
Genau, irgendeine Tante ist gestorben, jetzt hast du ein Sondervermögen, das du ausgeben kannst, für was du möchtest. Nein, ich finde es, oder? Und dass das in ganz vielen Zeitungen einfach völlig unkritisch so übernommen wird. Übrigens ein Schwenk in die Schweiz. Bei uns ist momentan die Rede von einem riesigen Sparpaket. Ja, und dann haben alle Schiss, was da gespart werden muss. Und das Sparpaket in der Schweiz heißt einfach, der Bundeshaushalt soll ein bisschen weniger wachsen als bisher. Und das ist das Sparpaket.
Bei uns gibt es auch ein Sparpaket, aber es wird so getan, als gäbe es kein Sparpaket. Also es ist quasi, wir machen zwar offiziell Sparpaket, aber alle einigen sich darauf, dass bei den anderen gespart wird. Das ist die österreichische Variante von Sparpaket. Deswegen ist unsere Schuldenquote zum GDP auch bei über 80% und in der Schweiz, in Deutschland aber bei knapp 60%. Deswegen auch meine Frage an dich als Ökonomin: Hätte Deutschland da nicht tatsächlich, jetzt mal im optimistischsten Sinne gedacht, ist da nicht tatsächlich Spielraum?
Spielraum, bis was passiert, oder? Das ist ein bisschen die Frage. Und im Prinzip, wenn jetzt Deutschland in den nächsten 10 Jahren die Schuldenquote von 60 auf 100% steigt, geht deswegen Deutschland nicht bankrott, oder? Und das Land geht nicht unter, oder eine Schuldenquote von 90, 100% ist nicht ein Todesurteil für dein Land. Das sehen wir bei verschiedenen anderen Ländern auch. Aber die Frage ist, ist das sinnvoll, dass man das macht? Und da habe ich größte Mühe, oder? Wenn man das Paket, so wie es momentan da ist, anschaut, dann wird die Schuldenquote vermutlich auf etwa 100% ansteigen. Und es ist doch völlig illusorisch zu meinen, man könne den Politikern so viel Geld in die Hand geben und dann noch meinen, sie würden politische Reformen machen, oder? Merz sagt, we do whatever it takes, quasi wie Draghi, aber alles, was sie eigentlich machen, ist extrem viel Geld auszugeben. Die harten Sparentscheidungen, die es auch bräuchte oder die es zuerst einmal bräuchte, die werden gar nicht angetastet. Und das finde ich schon, ja, bedenklich für die Entwicklung eines Landes und das wird Deutschland, glaube ich, gar nicht gut tun.
Das heißt, dir fehlt quasi der Glaube daran, dass wenn schon so viel neues Geld kommt, dass dann auch ernsthafte Reformen noch umgesetzt werden, dass dann auch ernsthaft gespart wird, das, wofür eigentlich die Schuldenbremse ultimativ auch mal gedacht war.
Also das wird garantiert nicht mehr passieren. Oder wenn man so viel Spielraum hat für Ausgaben, dann wird kein Politiker mehr eine harte Entscheidung treffen, die möglicherweise zu seiner Abwahl führen könnte. Oder das ist damit erledigt. Und das wäre zentral für dieses Land, dass die Leute mehr Anreiz haben zu arbeiten, dass man vorwärts gehen kann. Und das Gegenteil, glaube ich, wird passieren für Deutschland. Und das ist schon. Ja, das ist eben, man ist nicht bereit, diese harten Sparentscheidungen zu treffen. Man nimmt einfach Schulden auf Kosten anderer Generationen, oder? Dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo man sagt, die Bedrohungslage ist so akut, wir müssen jetzt unter Aushebelung der Schuldenbremse die Militärausgaben hochfahren. Dieser Punkt, der kann kommen, aber wenn ich an diesem Punkt bin, dann bin ich sicher auch bereit, harte Sparentscheidungen zu treffen. Und das ist die Politik in Deutschland ja offensichtlich noch nicht, oder?
Was wird jetzt deiner Meinung nach passieren? Auch ganz konkret bedeutet dieses Geld jetzt auch, dass wir wieder mit einer weiteren Inflationsanhebung zu rechnen haben?
Das ist möglich. Sicher ist es meiner Meinung nach nicht, oder? Es ist jetzt unklar, wie schnell und über welchen Zeithorizont dieses Geld effektiv ausgegeben wird, wie das ausgegeben wird. Aber je nachdem, was hier passiert, wie die EZB darauf reagiert, ist das schon Geld, was rausgeht. Und die Märkte werden darauf reagieren und ein Anstieg des Inflationspotenzials ist sicherlich möglich. Also ich werde die Geldmengen gerade für Deutschland jetzt sicher nochmals etwas genauer anschauen, um zu verstehen, ob das die Gefahr einer Inflation zunimmt momentan. Aber die Gefahr ist da aus meiner Sicht.
Kann man das machen? Kann man eine Geldmenge für Deutschland getrennt von einer Geldmenge für Frankreich überhaupt noch sozusagen erheben?
Nein, also es funktioniert nicht wirklich. Am Schluss haben wir die Geldmenge, die
Ja.
EZB angibt. Was man sieht, ist, wie viel Staatsschulden des einzelnen Landes die EZB monetarisiert und aufkauft. Das gibt vielleicht etwas einen Hinweis. Man kann verschiedene Elemente anschauen, aber so richtig auszudividieren, das ist nicht mehr möglich, oder? Und vielleicht noch ein Kommentar. Das einzige Argument, was ich sehe für Deutschland, um die Schuldenbremse auszuhebeln, ist das, was in der EU passiert, oder? Wenn ich in einem Konglomerat von Ländern bin und niemand spart wirklich und es werden gemeinschaftliche Schulden ausgegeben und ich bin das einzige sparsame Land und die anderen können quasi mit meiner Garantie günstig gemeinsam Schulden machen und ich bin der Dumme, der noch spart, kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo ich als Deutscher sage, ja, also wenn das alle anderen tun, dann verhalte ich mich auch so wie die anderen und dann ist die Lösung, Schulden zu machen, oder? Also ich glaube, die EU hat in diesem Konstrukt enorme Fehlanreize, die unter anderem das zur Folge haben, was jetzt in Deutschland passiert.
Das heißt, dass wenn wir jetzt von der deutschen Schuldenorgie quasi sprechen, dann haben wir in Wahrheit es zu tun mit einer europäischen, die bereits stattgefunden hat. Und Deutschland zieht jetzt zum gewissen Grad nur nach. Und wenn ich den Vergleich jetzt mit Österreich ziehe, dann sehen wir das auch. Ich meine, in Österreich sind wir zum Beispiel ja wahnsinnig stolz darauf, dass unsere Infrastruktur besser beieinander ist und unsere Züge pünktlicher fahren, was auch stimmt. Aber wir haben halt auch höhere Schuldenquoten. Das willst du damit sagen?
Genau. Ein Hinweis: In der Schweiz, die Infrastruktur ist auch nicht über alles erhaben, aber unsere SBB, die fährt relativ pünktlich und wir können uns an die Schuldenbremse halten, oder? Ich finde immer, es wird gesagt, ja, in Deutschland ist die Infrastruktur so schlecht, man muss investieren, also muss man Schulden machen. Diese Logik ist irgendwie völlig verkehrt. Ja, man muss in die Infrastruktur investieren, aber was man könnte, wäre zum Beispiel Subventionen knallhart zusammenzustreichen. In Deutschland haben die Investitionen ich glaube, seit 2017 sich verdoppelt. Oder wenn man solche unnützen Sachen zusammenstreichen würde, dann wäre die Situation eine ganz andere,
Die
oder?
Subventionen haben sich verdoppelt, die
Ja.
Förderungen.
Ja.
Ja, ganz klar. Das könnte man bei uns auch machen. Also das wäre etwas, wo da überall gefördert wird. Das ist ja, da kennt sich auch kein Mensch mehr aus. Das ist ja ein komplettes bürokratisches Chaos. Das heißt,
Genau.
womit haben wir dann jetzt, also für die Inflation, um das zu erklären, ist da entscheidend, wie groß der Anteil der neuen Schulden ist, die auch die EZB aufkauft? Also kann man das jetzt schon quantifizieren, wie viel von diesem Geld tatsächlich einfach frisch gedruckt wird? Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Oder für die Inflation sind zwei Dinge relevant. Ich drücke das immer so aus, du hast einerseits die Wirtschaft, die hat eine reale Größe und dann gibt es wie ein Geldkleid drumherum, das macht die EZB. Und wenn die Wirtschaft stark wächst, dann kann auch dieses Geldkleid wachsen, ohne dass es Inflation gibt. Wenn jetzt aber die Wirtschaft eher stagniert und das Geldkleid wächst, dann kriegst du Inflation. Und was man sich anschauen kann, ist zumindest für die Eurozone dieses Geldkleid. Und dann lohnt es sich zu schauen, eben wie viel dieser Neuverschuldung kauft die EZB auf, aber auch wie viel anderes Geld druckt sie. Und das, was während respektive nach Covid passiert ist, ist, dass die EZB in riesigem Ausmaß diese Staatsschulden monetarisiert hat und das hat dann irgendwann zur Inflation geführt. Das passiert nicht von heute auf morgen und das kann man beobachten und sich anschauen und man weiß dann nicht punktgenau, ob und wann die Inflation kommt, aber man kann sich eine sinnvolle Erwartung bilden.
Während der Pandemie hat das geheißen, ich glaube, Pandemic Purchasing Program. Also die EZB ist da auch immer sehr kreativ dabei, neue Abkürzungen zu finden. Heißt das im Grunde, oder mein Gefühl ist folgendes: Deutschland sagt jetzt mal, wir machen diese Schulden, wir investieren das Geld, Rüstung, Infrastruktur und ein bisschen Klimaneutralität obendrauf. Und dann kommt die nächste Krise und in der nächsten Krise kommt die EZB und sagt dann, keine Ahnung, das Russland-Abwehr-Druckprogramm, ja, und dann wird halt alles aufgekauft, um auch die Zinsen in Europa wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ist das ungefähr so, wie man sich das vorstellen kann?
Genau, also eine Möglichkeit ist, dass so ein neues Programm wegen einer neuen Krise kommt, was auch möglich ist. Es gibt so die Idee der Transmission, dass die Geldpolitik sich gleichmäßig in alle Länder, wo die EZB verantwortlich ist, verteilen sollte. Und wenn es Asymmetrien gibt, die zwar vom Markt so gewollt wird, aber von der EZB halt nicht, dann erlaubt sich die EZB unter anderem zu intervenieren und sagt, ja, die Transmission ist nicht so gut, deshalb müssen wir jetzt in Deutschland, in Frankreich, in Italien, wo auch immer, mehr intervenieren. Also da gibt es verschiedene Wege und vielleicht findet die EZB in Zukunft auch noch weitere. Und ich glaube, dass die Gefahr einer Inflation, die ist nicht jetzt akut da, aber das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen.
Also es ist quasi die nächste Inflationswelle, die da quasi eigentlich vorbereitet wird oder angekündigt wird.
Oder kommen könnte, oder? Ja.
Gibt es auch eine Variante dieser Story, die positiv ausgeht, im Sinne von, naja, Deutschland schüttet Geld in die Wirtschaft und die VW-Fabriken werden nicht geschlossen, sondern es gibt wieder mehr Jobs und mehr zu tun und, weißt du, eine etwas optimistische Variante?
Die gibt's schon, oder? Also da wird jetzt sehr viel Geld freigesetzt. Wenn man gleichzeitig noch erwarten würde, dass Strukturreformen gemacht würden, Bürokratie abgebaut wird, dass man sagt, man arbeitet an der Energiepolitik, dass Energie wieder günstiger wird in Deutschland, dann wäre das im Prinzip sehr wohl möglich, oder? Die Frage ist das realistisch? Und wie gesagt, ich bin keine Deutschland-Spezialistin, aber aus der Schweiz nach Deutschland geschaut, bin ich kritisch, ob das wirklich so passieren wird. Und ohne Strukturreformen einfach Geld auf das Problem zu schmeißen, das wird Deutschland nicht helfen, sondern in the long run wird das Wachstum in Deutschland schwächen, oder? Und das ist, glaube ich, für die Schweiz, für ganz viele Länder in Europa eine schlechte Aussicht, oder? Und ja, das macht mir echt Sorgen, nicht nur in Deutschland, in vielen europäischen Ländern, oder?
Ich habe den Eindruck, dass das grundsätzlich seit der Finanzkrise eigentlich der Modus operandi ist. Wir haben ein Problem und da wird erstmal Geld geschmissen. Und das haben wir damals so gelernt. Das Ironische ist nur, in einer Finanzkrise kannst du tatsächlich Geld auf das Problem werfen. Das sorgt für Moral Hazard, aber du kannst das Problem kurzfristig lösen. In einer Pandemie und in einer quasi Sicherheitskrise oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, was wir jetzt haben, ist das natürlich schwieriger.
Ja, und oder es passieren ganz aus meiner Sicht perverse Dinge. Beispiel, momentan wird in Deutschland gesagt, wir müssen viel mehr für die Verteidigung ausgeben. Gut, fair enough. Gleichzeitig haben wir über die grüne Taxonomie der EU, wissen wir, dass es für Rüstungsfirmen ganz schwierig ist oder mühsam ist, mit Banken zusammenzuarbeiten für ihre Kontoführungen etc., weil die aufgrund der Taxonomie der EU, der Grünen, gelten die als Compliance-Risiko, oder? Das heißt, ich habe einerseits, mache ich mir selber Probleme mit Regulation, versuche die mit Geld, das von den Bürgern erarbeitet werden muss, versuche ich da irgendetwas zu lösen. Eine völlig absurde Situation, oder? Und meine Angst ist, dass wenn man jetzt einfach mit sehr viel Schulden dahinter geht, dann löst man die grundsätzlichen Probleme nicht und dann wird es einfach in der langen Frist nicht besser.
Ja, aber was bedeutet das dann in der langen Frist? Fliegt uns der ganze Laden einfach um die Ohren?
Ja, jetzt ist die Frage, wie lange ist die Frist, die man sich anschaut, oder? Also ich bin halt sowieso dem Euro gegenüber als Grundkonstrukt relativ kritisch, dass das funktionieren kann in der ganz langen Frist, meine ich jetzt. Und die Frage ist, wie wird sich das verändern? Wir denken bei uns immer in Szenarien, weil wir sagen, wir können die Welt nicht vorhersagen, also versuchen wir verschiedene Szenarien zu machen. Und seit einigen Jahren ist unser Hauptszenario, trägt häufig den Titel Muddling Through, also so das Durchwursteln. Und das kann noch sehr lange so weitergehen, oder? Aber mit Durchwursteln wird man halt nicht zu einer starken Nation, die stark wächst. Und gerade aus Schweizer Sicht, oder? Es ist extrem, glaube ich, wichtig, zu verstehen, wo ist das Wachstum in Zukunft, mit wem möchten wir möglichst viel Handel betreiben, an wem wollen wir uns orientieren. Und dann ist halt schon die Frage, wenn man diese Erwartung, die ich jetzt habe, hat für die EU, für viele europäische Staaten, will man sich nicht eher in die USA, nach Asien etc. orientieren?
Es ist tatsächlich ein Szenario, sage ich mal, hohe Schulden, hohe Bürokratie, kaum Reformen will, weder auf nationaler noch auf Brüssel-Ebene. Da ist Madeleine Fou fast noch optimistisch. Also wir haben diese finanzielle Repression, hohe Inflation, niedrige Zinsen, hohe Kontrolle unter Bitcoin ist das ja alles bekannt, nicht? Das ist die neueste Regel jetzt der EU, ist jetzt die Travel Rule. Jetzt muss man angeben, seine erste quasi Bitcoin-Adresse. Es wird quasi das Fiat-Kontrollsystem wird versucht, auf Bitcoin auszuweiten. Ich persönlich sehe da total düster. Also ich wüsste jetzt nicht genau, wo da jetzt sozusagen der positive Trend herkommen soll, ganz ehrlich, in Europa.
Ich meine, es gibt viele Leute auch in Europa, die sich extrem engagieren, oder? Man sieht auch, wie sich die Wählerwillen verändern und andere Leute gewählt werden, oder? Aber das ist, also mir fällt es auch schwer für Europa, für die EU optimistisch zu sein. Da bin ich zum Beispiel für die USA viel optimistischer. Ja. Auch wenn das zwischenzeitlich vielleicht etwas tumultartig manchmal daherkommt, aber da bin ich viel optimistischer und auch für die Schweiz bin ich optimistischer.
Na, immerhin hast du sowas voraus. ist jetzt ganz, ganz kurz gefragt, ich meine, das ist jetzt schon wichtig, ist jetzt so dieses Sicherheitsthema in der Schweiz gar keines, weil ihr quasi zwei Weltkriege ausgestanden habt, geht ihr davon aus, dass ihr den dritten auch unbeschadet überlebt oder was ist da sozusagen der Plan?
Ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Plan. Also man versucht sich noch irgendwie zu orientieren und zu überlegen, ob man die gesamte Strategie über den Haufen werfen soll, zu Kopf in den Sand und wir machen jetzt einfach mal weiter. Oder ja. Man muss sehen, die Schweiz hat momentan Ausgaben für das Militär von unter 1% des BIP. Oder? Also wir sind auf einem ganz anderen Planeten nochmals. Und man versucht das jetzt auf 1% zu heben bis, glaube ich, 2030. Ist aber noch nicht klar, wie man das finanzieren möchte, wie überall. Also, und wir haben viele, viele Probleme in der Armee und je genauer man dorthin schaut, wird wahrscheinlich noch weiteres da aufkommen. Also die Schweiz steht vor einer riesigen Aufgabe bezüglich Orientierung geopolitisch und auch militärisch.
Gut, jetzt ist mal die, das haben wir mal sozusagen die Basis gelegt. Das habe ich ja, du hast gesagt, du bist optimistischer, was die USA betrifft. Es war ja vielleicht auch instinktiv meine erste Frage gleich Richtung USA, nicht? Und wir sind ja am Ende des Tages auch, wenn man investiert ist und du kaufst, keine Ahnung, selbst banale Sachen wie den MSCI World, bist du eh zu 50% mindestens mal in den USA investiert, sogar
noch mehr.
Mehr, viel mehr. Was ist jetzt sozusagen die Strategie? Wenn man aus reiner Geldmanagement-Sicht, was ist die Strategie und dann kommen wir auch gleich zu Bitcoin, aber ich möchte eigentlich das erst offen lassen, bevor wir über Bitcoin reden.
Also es gibt nicht die Strategie, oder? Das ist mal das Wichtigste. Ich glaube, was ganz wichtig ist, häufig, wenn du mit Leuten sprichst, die sich mit den Finanzmärkten beschäftigen, dann ist die Antwort, ja, ich sehe die Finanzmärkte so, deshalb muss man, und damit meinen sie alle Leute, so und so investieren. Und ich glaube, was ganz zentral ist, dass das eine individuelle Antwort sein muss, oder? Mhm. Wenn ich demnächst in Argentinien eine Wohnung kaufen möchte, weil ich überzeugt bin, dass es in Argentinien jetzt hochgeht, dann muss ich ganz anders investieren, als wenn ich, ich weiß auch nicht, in der Schweiz bald ein Haus kaufen möchte zum Beispiel. Also diese Lösung ist eine individuelle, Punkt eins. Punkt zwei, man sagt immer, there is no such thing as a free lunch.
Yep.
Das stimmt fast immer, außer bei der Diversifikation oder eine Diversifikation in einem gewissen Ausmaß, das ist ein free lunch, das senkt mir das Risiko, ohne dass ich etwas dafür bezahle. Das muss man unbedingt tun. Und drittens, glaube ich, in Szenarien denken. Mein Szenario ist, dass in der mittleren bis langen Frist es in den USA besser geht als in Europa. gewisse andere Sachen, aber man darf nicht zu 100% auf das eigene Hauptszenario vertrauen, sondern man muss sich überlegen, was passiert auch, wenn ich falsch liege. Und der letzte Punkt ist Stresstesting. Was wir sehen, ist, dass gerade bei Privatpersonen, sobald man ein gewisses Vermögen hat, kommt sehr schnell der Gedanke, gerade jetzt, was passiert, wenn Krieg ausbricht? In welche Länder kann es Sinn machen zu fliehen? Kann ich nach Asien fliehen? Fliehe ich nach Argentinien zu Milei? Wenn ja, kann ich dort eine Wohnung kaufen? Solche Gedanken kommen ganz schnell hoch. Sollte ich Gold halten? Wenn ja, in welcher Größe? Bringt es dann, wenn ich Goldbarren habe bei der Bank oder muss ich sie kleinteilig haben? Was ist mit Bitcoin und so weiter und so fort? Und diese eher unwahrscheinlichen Szenarien, aber die von großer Bedeutung sein können, denen muss man sich dann irgendwann auch widmen.
Bleiben wir gleich bei den sozusagen unwahrscheinlichen Szenarien, weil wenn du mir vor einem Monat gesagt hättest, vor 4 Wochen gesagt hättest, dass Deutschland 1,5 Milliarden, Entschuldigung, 1,5 Billionen in die Rüstung investiert und VW-Fabriken von Rheinmetall auf Panzer umgerüstet werden, hätte ich dich auch für verrückt erklärt. Also das heißt, diese Szenarien können ja sehr schnell eintreten. Jetzt wird
Richtig.
ganz offen gesprochen von Krieg. Nur gut. Und dann denke ich mir, na ja, also in Wahrheit von all diesen Assets, die du jetzt genannt hast, da ist mir dann Bitcoin wirklich noch das Liebste, weil das ist sehr, sehr mobil.
Genau, also es gibt einerseits Assets, oder? Und andererseits gibt es organisatorische Fragen, oder? Wo gehst du hin? Wie kommst du dahin? Hast du dort eine Wohnung? Und so weiter. Da kommen plötzlich Fragen auf, die man sich zum Glück im Alltag gar nie stellen muss, oder? Also die Finanzanlage ist eines, aber die Lebensorganisation ist dann was anderes. Und bei den Finanzanlagen, eben auch dort hilft Diversifikation, auch in solchen Stressszenarien. Aber dann gibt es schon gewisse Assets, die höchstwahrscheinlich gewisse Vorteile bringen können. Und ich glaube auch, Bitcoin kann in solchen Szenarien eine Rolle spielen, oder?
Wie siehst du generell die Situation derzeit? Ich meine, jetzt hat die USA haben ja eine Bitcoin-Reserve gemacht. Deutschland hätte jetzt die Chance gehabt, eine Bitcoin-Reserve zu machen mit dem Schuldenpaket, ist nicht reingekommen, war meines Wissens nach auch nicht Thema. Aber gleichzeitig kommt der Trump und sagt, wir behalten uns unsere Bitcoin. Ich meine, das ist schon crazy.
Ja, ist ein spannender Schritt, finde ich. Ich glaube, dort muss ich zuerst einmal noch ein bisschen rauskristallisieren, was ist das, diese strategische Reserve? Oder aus meiner Sicht gibt es so wie drei Möglichkeiten. Einerseits gibt es ja viele Zentralbanken, die Reserve Currencies halten, auch bisher schon, auch das Fed hat solche Währungen. Aber das Geld ist ja momentan nicht beim Fed, oder? Es ist ja nicht ein Zentralbankentscheid, der da passiert ist.
Genau, ja.
Dann gibt es Staaten, die haben einen Staatsfonds. Das macht dann Sinn, wenn ich wie Norwegen plötzlich sehr viel Öl habe und Reichtum habe und denke, wie kann ich das späteren Generationen zur Verfügung stellen? Das ist in den USA nicht die Situation. Es ist ein hochverschuldetes Land, oder?
Aber von einem Staatsfonds ist ja trotzdem die Rede, interessanterweise.
Genau, aber aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn jetzt im Fall der USA, oder? Weil du Das ist für ein Land, was sehr viel Öl hat, was momentan wertvoll ist, oder auch ein anderes Commodity und sich überlegt, wie kann ich das nicht alles heute verbrauchen, sondern eben ich mache einen Staatsfonds, damit das für die nächsten 20 Generationen das Geld noch da ist. Aber das ist ja in den USA nicht die Situation. Es ist ein hochverschuldetes Land, dem es zwar nicht schlecht geht, aber es gibt jetzt nicht irgendwie ein Vermögen, das man unbedingt bewahren müsste über Generationen. Also ein echter Staatsfonds, um das kann es eigentlich auch nicht gehen. Was kann es dann noch sein? Dann kann es noch eben etwas strategischer sein, im Sinne davon, dass nicht jemand anders zuerst so viel Bitcoin hält oder dass Bitcoin im Wert ansteigt und man eine Bet macht. Also so die Rolle dieses Konstruktes ist mir nicht ganz klar. Und was ich auch spannend finde, ich meine, Bitcoin soll ja eine Alternative sein zu den Staaten, zum staatlichen Geldsystem. Und jetzt gibt es ganz viele Bitcoiner, die auch wollen, dass der Staat dieses Bitcoin hält. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich finde das immer etwas ironisch, dass man jetzt quasi möchte, dass der Staat hier eine große Rolle spielt.
Naja, das Leben ist ironisch und es ist halt nicht fair. Also, wie soll ich sagen, Bitcoin hat diese Begrenztheit. Du kannst es vergleichen mit Gold oder mit einem anderen Commodity, jeder Form von Commodity. Und da ist jetzt nicht überraschend, dass auch Staaten sagen, wir holen uns unseren Teil. Das dann als das kommt dann wahrscheinlich in der Community zum Teil gut an, im Sinne von, die bestätigen, dass wir recht hatten. Ja, das ist halt auch menschlich, dass man sich darüber freut, unter Anführungszeichen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist halt so, man muss Bitcoin fast ein bisschen losgelöst von den Bitcoinern sehen. Also nur weil die Leute auf Twitter rumhängen den ganzen Tag und sagen, bin Bitcoiner, ist jetzt ihre Meinung nicht so wahnsinnig wichtig. Und das zähle ich meiner Meinung nach auch dazu. Das ist wie mit der Frage, ja, Bitcoin sollte ja eine Alternative zum Finanzsystem darstellen, und dann macht BlackRock einen ETF. Ja, aber das ist jetzt nicht überraschend, dass die da auch, also das ist ja, wenn es diese Alternative darstellt, ist es logisch. Und da gibt es eben diese Story von Trump auch, dass er offenbar wirklich überzeugt war in dem Moment, wo ihm gesagt wurde von Experten, ja, Bitcoin kann eine Bedrohung für den Dollar darstellen, aber wenn dem so ist, sollten wir es doch eigentlich vor den Chinesen haben. Weil ich glaube, dass Trump in Wahrheit auf China schaut. Ich glaube, das ist so die,
glaube ich auch.
Genau, das ist so die ganz simple Erklärung der Geopolitik ist, Trump interessiert sich nicht oder wenig für die Ukraine und dementsprechend wenig auch für die Europas Anliegen und möchte auch nicht, dass Russland zu stark an China ranrückt, und deswegen versucht er jetzt mit Russland einen Weg zu finden, der Diplomatie, und der Rest ist ihm dann im Großen und Ganzen egal, weil China ist das eigentliche Problem. Und da sehe ich eben auch Bitcoin. Ich meine, China hat ja, das ist schon einige Jahre her, unter Anführungszeichen Bitcoin-Mining verboten. Wohin aber diese ganzen Maschinen gegangen sind, weiß bis heute kein Mensch. Und aus China kommt immer noch, ich glaube, 10% oder 20% der Hashrate, also nicht unbedeutend. Und die Theorie ist ganz einfach, dass die chinesische Partei, der chinesische Staat, wie auch immer man das nennen will, die chinesischen Eliten sich einfach die Maschinen genommen haben und jetzt munter Bitcoin meinen. Also vielleicht ist Trump gar nicht der Erste, sage ich mal.
Wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent, und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten. Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut? Dann schau doch vorbei auf firefish.io. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus. solomining.de.
Ja, also diese Hypothese teile ich. Und ich glaube auch, dass Trump einen starken Fokus hat auf China, respektive China als ganz wichtigen Player und gefährlichen Player für die USA sieht, und das einiges erklären kann von dem, was wir momentan sehen. Und ich meine, den Weg, den er jetzt genommen hat mit den Bitcoins, dass er die einfach mal nicht verkauft, die stammen ja aus einem Fall, und jetzt wollen die nicht verkaufen und behalten sie einfach. Das ist auch ein relativ eleganter Weg, sein Wahlversprechen so einzulösen, oder? Wie es dann damit weitergeht, da habe ich meine Fragezeichen. Ich glaube, das müsste man sich nochmal sehr gut überlegen, um das strategisch sinnvoll aufzustellen, muss man sich genau überlegen, was wollen wir eigentlich damit, oder?
Aus reiner Anlegerperspektive, es gibt diese Fluchtwährungen, es gibt den Schweizer Franken, da kennst du dich aus, es gibt Gold, da kennst du dich aus, es gibt Bitcoin, da kennst du dich aus. Ist so eine Situation, hohe Inflation, Sicherheitslage, ist das eine Situation, wo man erwarten sollte, dass das auch an Attraktivität zunimmt, oder bleiben wir einfach dabei, alles Geld einfach in den S&P und den Nasdaq zu stopfen? Also ganz, ganz banal gesagt.
Weil Gold ist ja auch stark raufgegangen.
Klar, klar. Oder auch hier wieder die Frage ist, für was möchte ich anlegen, oder? Und ich habe, wenn ich meine Kunden anschaue, haben die ganz unterschiedliche Ziele, oder? Wenn ich sage, ich möchte einfach die nächsten 5 bis 7 Jahre so für den normalen Lauf der Zeit mein Geld anlegen, dann ist die Antwort eine andere, als wenn ich sage, ich habe eigentlich genügend zum Leben, ich möchte mich auf die Krisenszenarien vorbereiten und etwas absichern. Und dann spielen natürlich diese Assets eine große Rolle, oder eben Gold, Bitcoin, auch andere. Und ich glaube, du hast vorher gesagt, den Schweizer Franken kennt man, Gold kennt man. Und ich glaube, ein Problem in Anführungszeichen ist, dass viele Leute, auch Institutionen, Bitcoin und auch andere Kryptoassets, auch zum Beispiel tokenisierte Real-World-Assets, ich kann ja auch in den SMI über die Blockchain anlegen. Das Verständnis ist häufig noch nicht da. Was bringt das und wie mache ich das? Wo habe ich mein Kassel, also wo habe ich meine Wallet? Bei Institutionen stellen sich da nochmals ganz andere Fragen. Wenn ich immer zwei Leute brauche, die einen Trade unterzeichnen, wie organisiere ich die Compliance in so einem Fall, oder? Das ist eine Komplexität, die relativ neu ist für diese Leute. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für Private und für Institutionelle, sich mit diesem Thema vor allem einmal auseinanderzusetzen, oder?
Das würde aber auch bedeuten, dass da sozusagen also neben der Fluchtwährung Bitcoin hast du auch quasi noch das Investment. Also nachdem das eben noch so neu ist, müsste das ja auch heißen, dass wenn es sich weiterentwickelt, auch zusätzliche Nachfrage reinkommt.
Ja, ich meine, jetzt geht es um die Preiserwartung, oder,
Ja, klar.
die man hat. Und ich meine, aus meiner Sicht, die Märkte auch bei Bitcoin sind effizient, oder? Wenn es darum geht, wie werthaltig ist Bitcoin, dann schaue ich auf den Marktpreis und sage, da liegt er. Da gibt es auch Optionen, wo ich schauen kann, wie hoch ist die Erwartung für in 30 Tagen oder was auch immer. Deshalb, ich erlaube mir jetzt hier nicht ein Urteil, dass ich sage, das steigt so und so hoch an. Und die Frage, inwiefern das eine Rolle spielen kann in einem Portfolio, ist auch wieder eine individuelle. Aber ich glaube sehr wohl, dass das bei vielen Leuten Sinn machen kann, dass man einen Teil davon im Portfolio hat. Aber ich glaube, noch wichtiger finde ich eben, dass man sich beginnt damit zu beschäftigen, dass man sich überlegt, wie mache ich das, wie setze ich das auf, damit man, wenn man zur Entscheidung kommt, dass man das halten möchte, sei es als Institution oder als Privatperson, dass man dann ready to go ist und nicht erst dann merkt, ach Gott, ich weiß ja gar nicht, wie das geht mit dem Wallet und wer hat da eigentlich meinen Key und so weiter und so fort.
Kannst du erklären, warum jetzt zum Beispiel der Goldpreis so stark steigt und auch im Vergleich dazu der Bitcoin-Preis nicht, aber vielleicht bleiben wir einfach mal nur beim Goldpreis.
Also aus meiner Sicht sind das schon nochmals zwei ganz andere Assets momentan, oder? Gold wird stark getrieben, einerseits durch Inflationserwartungen, andererseits spielen viele Zentralbanken die eine Rolle, die zum Teil hohe Goldmengen kaufen, und da weiß man häufig nicht, gerade aus China, wie viel wird momentan gekauft, verkauft. Aber das sind aus meiner Sicht so die zwei wichtigsten Treiber: Krisen, Inflationsängste und Zentralbanken. Das ist beim Gold. Und bei Bitcoin sehe ich schon eine andere Zusammensetzung, oder? Dort einerseits haben wir das Vertrauen in den Algorithmus, in die Geldpolitik von Bitcoin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall vorhanden. Aber was es halt auch ist, ist am Schluss schon auch, wie viel realer Wert steckt dahinter oder mache ich mir zugänglich, wenn ich Bitcoin halte, oder wie sinnvoll funktioniert das als Zahlungsmittel? Wie ist das verbunden mit anderen Applikation vielleicht auf der Blockchain, wo es sonst wichtige Entwicklungen gibt. Und daher ist es viel näher und bewegt sich auch häufig viel näher noch wie Technologietitel. Und wenn die leiden, sieht man häufig, dass das Bitcoin auch leidet. Und das ist nicht das, oder was Bitcoiner gerne mögen. Sie hätten gerne, dass das völlig unabhängig von der Marktentwicklung eben das digitale Gold ist. Aber ich glaube, da sind wir einfach zumindest momentan noch nicht so weit, oder?
Na, ich würde sagen, das digitale Gold ist eine Form von, ja, wie du es so gerne sagst, langfristig. Mittelfristig gibt es Potenzial, dass es sich entkoppelt von den Risk-On-Märkten. Das sehe ich schon auch, aber gleichzeitig wird es halt, das habe ich gemeint, dass ich glaube schon, dass die meisten es noch als Investment und nicht als digitales Gold behandeln in ihren Portfolios. Und das führt dann wiederum zu den Preisbewegungen, die wir jetzt sehen.
Ich glaube, das ist auch noch die Preisfindung, oder? Es ist noch gar nicht klar, welche Rolle Bitcoin in 5 Jahren spielen kann. Und das kann eine massive Rolle sein auf der Welt, oder? Und dann explodiert der Preis. Es kann aber auch sein, dass Dinge passieren, dass es für Bitcoin sehr schwierig wird, auch auf der regulatorischen Seite etc. Und dann entwickelt sich der Preis völlig anders, oder? Und deshalb glaube ich auch, sind solche Dinge wie was Trump in den USA sagt bezüglich Krypto und Bitcoin haben einen solchen Effekt, weil es die Wachstumspfade völlig anders gestalten kann und auch hier die Finanzmärkte, die extra oder die versuchen sich Erwartungen zu bilden und wenn sich die Erwartung radikal ändert, dann schlägt sich das direkt heute im Preis nieder, oder?
Was siehst du denn am Schweizer Finanzmarkt auch von den Anlegern her? Du verwaltest ja auch Geld deiner Kunden. Gibt es da Nachfrage nach Bitcoin?
Ja, ich würde sagen, in den Gedanken der Kunden ist das Gewicht relativ groß, effektiv dann im Portfolio aber noch sehr klein. Und auch hier ist spannend zu sehen von Leuten, die wirklich Self-Custody machen, hin zu institutionellen Investoren, die sich überlegen, wie sie überhaupt ein Exposure gegenüber Bitcoin aufbauen könnten. Was eben aus Sicht von Compliance und so gar nicht so einfach ist. Ja, also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und ich glaube, unsere Aufgabe ist zuerst einmal dann die Aufklärung und zu verstehen, was ist eigentlich das Ziel? Möchte ich einfach am Wert profitieren, wenn er denn hochgeht, oder geht es mir um Krisenvorsorge? Weil je nachdem muss ich das Ganze völlig anders aufsetzen, oder?
Das heißt, wenn ich es quasi compliance-mäßig simpel machen möchte, dann greife ich zu finanzierten, also zu Finanzprodukten,
Genau, dann
zu
kaufe ich mir
Fonds.
einen ETF, oder?
Ah ja, genau,
Und
ich kann
dann habe
ja,
ich,
in der Schweiz kann ich ja den BlackRock ETF kaufen, oder?
genau, und dann habe ich den ETF im Portfolio und partizipiere an der Wertentwicklung und das Thema ist im Prinzip erledigt. Die Frage ist eben, ist das das, was ich eigentlich damit erreichen will? Oder das ist das Gleiche, wie wenn mir die Leute sagen, ja, ich habe Goldbarren, relativ große, bei meiner Bank für den Krisenfall. Das bringt überhaupt nichts. Erstens weißt du nicht, ob du noch in die Bank reinkommst im Krisenfall. Zweitens wird das Gold, diese Goldbarren dann so viel Wert haben, du wirst dir gar nichts damit kaufen können, außer vielleicht ein Haus, aber ein Kühlschrank, ein Brot. Vergiss es, oder? Dann brauchst du kleinteilige Münzen, die du zu Hause hast. Und genauso wie man sich das beim Gold überlegen muss, muss man sich auch beim Bitcoin überlegen, weshalb halte ich das eigentlich, oder?
Also, ich meine, wir hoffen ja alle, dass es zu diesem Krisenfall in dem Sinn nicht kommen wird. Aber ich kenne das und du hast das offenbar auch mit deinen Kunden, dass es wirklich Leute gibt, die sich auf so einen echten Krisenfall vorbereiten. Und es gab das 2010, 12, während der Euro-Krise war das ein ganz großes Thema. Ja, da konntest du dann Gold in so 1-Gramm-Stücken kaufen, so vorperforiert. Und dann brichst du 1 Gramm runter, wenn du zum Bäcker gehst, weiß ich auch nicht, ja. Und da muss ich sagen, hat Bitcoin schon enorme Vorteile. Also das kann ich tatsächlich als Zahlungsmittel jederzeit nutzen. Immer vorausgesetzt, ich habe Strom und Internet, aber wenn ich keinen Strom und kein Internet habe, ja, dann weiß ich nicht, ob ich da mit meiner Goldgrammbahn irgendwas erreiche, dann habe ich ganz andere Probleme.
Aber ich meine, das ist doch gerade das Spannende, oder? Dass du sagst, es gibt ein Szenario mit völligem Stromausfall. Dort muss ich mich anders darauf vorbereiten, als wenn ich Strom habe, aber vielleicht einfach mich möglichst schnell an einen anderen Ort absetzen will oder so. Und ich glaube, das nützt, wenn man sich auf so ein Szenario vorbereiten möchte oder sich das überlegen möchte, lohnt es sich so, das durchzudenken und dann merkt man vermutlich, ah, ich brauche einen gewissen Teil Bitcoin, vielleicht ein bisschen Gold macht auch Sinn und so weiter und so fort, oder?
Aber es ist natürlich faszinierend, wenn du sagst, dass die Schweizer darüber nachdenken, wie sie sich an einen anderen Ort absetzen können, während wir in Deutschland und Österreich darüber nachdenken, wie zur Hölle wir in die Schweiz kommen.
Also ich finde schon auch, die Schweiz ist weiterhin ein guter Ort, um zu leben und ich genieße es hier sehr. Aber es ist halt, ja, ich glaube, diese Gedanken machen sich doch einige Leute und man macht sie sich vermehrt, ja, in der heutigen Zeit, oder?
Aber jetzt mal weg von den ganzen Katastrophenszenarien, also ganz konkret, ETFs und Trump, hat das wirklich, also merkt man das auch in den Portfolios der Anleger, der jetzt relativ gelassen jetzt bleiben und sagen, wir wollen da partizipieren. Also hat der ETF da was verändert?
Der Bitcoin-ETF?
Ja.
Ja, ich glaube so, die Akzeptanz im institutionellen Bereich, die ist nochmals bisschen gestiegen, oder? Wenn man sagt, ah, BlackRock gibt es ein ETF raus, es gibt noch ein bisschen mehr Volumen da drin, das ist ein Signal. Und die Preisbewegung, das macht es auch immer wieder attraktiv, dass die Leute gerne darüber nachdenken. Aber ich glaube, man muss dann eben auch schauen, dass nicht die falschen Motive dazu führen, dass Leute Bitcoin kaufen. Oder wenn jemand nur draufkommt, weil der Preis jetzt wieder enorm angestiegen ist, dann lohnt es sich vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, was möchtest du eigentlich wirklich, oder? Nicht, dass das ein schlechter Grund ist, aber es lohnt sich vielleicht dann nochmals, das zu hinterfragen, oder?
Nein, es ist der Grund, warum die meisten Menschen ursprünglich gelandet sind. Der Preis ist schon das größte Marketinginstrument.
Es ist ja auch Ausdruck, also es ist ja auch nicht schlecht, oder? Ein Preis ist ein Signal auf einem freien Markt, was bei Bitcoin der Fall ist. Ist der Preis ein extrem wichtiges Informationssignal und sich darauf zu verlassen und etwas daraus zu lernen, das ist ja auch gut und recht. Ich glaube, man muss dann einfach noch einen Schritt auch weiterdenken und nicht nur auf den Preis schauen, oder sonst gibt es irgendwann eine böse, böse Überraschung. Aber aus meiner Sicht ist das der Preistreiber von Bitcoin ist nicht in erster Linie die Spekulation der Leute, sondern, also nicht die Preisspekulation, sondern es ist die Spekulation, dass mehr Bitcoin-Adaption gibt etc. Und das ist auch die Frage, wenn jetzt die USA eine strategische Reserve macht aus Bitcoin, dann ist das schon ein Signal. Aber wird Bitcoin deshalb erfolgreicher?
Ja.
Oder? Ist nicht klar. Eigentlich Bitcoin wird dann erfolgreicher, wenn es mehr gebraucht wird, mehr Private das halten. Ob die USA dann eine strategische Reserve hat und das einfach liegen lässt, höchstwahrscheinlich. Was bringt das jetzt Bitcoin genau, außer kurzfristig ein relativ positives Signal? Ist für mich nicht so klar, oder?
Nee, ich würde halt sagen, was das Marketing und die generelle Akzeptanz betrifft, ist das schon ein weiterer Schritt. Ich meine, zu sagen, okay, als ich diesen Podcast angefangen habe, da gab es noch, ich glaube, El Salvador gab es schon, es gab aber noch keinen ETF von BlackRock und keinen Larry Fink, der sagt, Bitcoin transcends currencies und keine amerikanische strategische Bitcoin-Reserve. Jetzt ist das muss das ein Thema sein, dass du musst es ernst nehmen. Wenn du jetzt immer noch sagst, ja, das wird morgen verboten, dann weiß ich nicht, wo du lebst. Ne? Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, was das betrifft.
Genau, als Signal ist das wertvoll, aber für den echten Erfolg am Schluss ist es, glaube ich, gar nicht so bedeutend. Dort ist die private Adoption das Zentrale, oder?
Mhm. Absolut, absolut. Trotzdem, vielleicht abschließend die Frage, sollte nicht auch die Schweizerische Notenbank Bitcoin kaufen? Sie hat ja sonst auch schon alles.
Ja, da habe ich eine ganz andere Haltung, oder? Die SNB, die hat eine sehr, sehr große Bilanz. Und dann kommt häufig die Frage aus, was sollte sie damit kaufen? Und ich finde, das ist mal schon mal am falschen Ende angefangen. Der erste Punkt muss sein, diese Bilanz darf eigentlich gar nicht so groß sein, oder? Diese Bilanz muss viel kleiner sein. Und wenn die Bilanz dann kleiner ist, dann fragt gar nicht mehr danach, ob jetzt da noch Gold oder Bitcoin oder was auch immer drin ist, oder? Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, wenn man schon eine solche Bilanz hat, dann muss die durch geldpolitische Gründe gesteuert sein und nicht im Sinne von Spekulation, welche Dinge werden an Wert zunehmen, oder? Sondern es geht darum, den Schweizer Franken zu schwächen oder eben nicht, was ich problematisch finde per se, aber wenn man das akzeptiert, dann muss die Geld- und Währungspolitik der Grund sein und nicht, dass man Bitcoin oder Gold oder so toll findet. Deshalb, ich bin hier sehr kritisch, dass man, also die SNB kann das von mir aus halten, aber was ich kritisch finde, ist, dass man das der SNB über Dinge in der Verfassung vorschreiben möchte, oder da bin ich kritisch.
Ja, ich mag das, dass du kritisch bist. Ich hoffe, wir können das wiederholen und zwar nicht erst in 1,5 Jahren, sondern ein bisschen früher. Wie ich da vorher schon im Vorgespräch gesagt habe, die Einladung steht auch ins Studio nach Wien. Wir hatten jetzt zum Schluss hier ein paar technische Probleme, aber ich glaube, die Aufnahme wird trotzdem passen. Alexandra, ich wünsche dir alles Gute. Deine ganzen Links und zu deiner Unternehmung, Website etc. werde ich natürlich in die Shownotes verpacken. Ja, und ich hoffe, dass die schlimmen Szenarien nicht eintreten und die positiven uns bleiben.
Wir bleiben optimistisch auf jeden Fall. Ich glaube, als Unternehmer kann man das gut bleiben.
Ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube auch. Alles Gute, alles Gute.
Danke dir. Ciao, Nico.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.